Ja, also, wir grüßen euch wieder da draußen, ihr Helden des Abwassers, zu einer neuen Folge des Abwassertalk. Daniel hat auch wieder ein bisschen mehr Freizeit gerade. Ich weiß nicht, ob du dich eingelebt hast mit deinen beiden
Kleinen. Ja, also ich sitze sogar im Kinderzimmer, ne? Also ich bin jetzt rausgegangen, so ein unabhängiger Raum hier in unserer Wohnung und ja, ich hoffe, dass es jetzt nicht störend ist während der Aufnahmezeit. Aber nee, ich denke, das kriegen wir hin. Wir sind ganz ruhig. Wir konnten uns mittlerweile so ein bisschen einleben. Jetzt sind ja auch schon 7 Wochen vergangen, ne? Also die Zeit rennt. Also ich bin noch eine Woche in Elternzeit und dann bin ich back. Also während die Folge ausgestrahlt bin, bin ich schon wieder auf den Straßen unterwegs. Also von daher, ja. Klaus, wie geht's dir? Deine Haare sehen irgendwie so frisch gemacht aus.
Ja, das sehen unsere Zuhörer ja nicht.
Egal. Ist egal. Nimm sie doch mal mit, wie sie aussehen.
Ja, nee, ich bin auch frisch aus dem Bett. Kinder weggebracht. Mal eine Aufnahme am Vormittag sind wir heute mal. Sonst ist ja mal abends. Und ja, wir steigen auch vielleicht gleich ins Thema ein. Wir haben unsere Gäste nachher auch gleich dabei. Heute soll es mal so ein bisschen gehen um das Thema Corona. Wir hatten ja die allererste Folge, die wir gemacht haben, auch zu dem Thema gemacht. Und mittlerweile gibt es ja dieses Thema Corona im Abwasser. Und dass wir da auch auf Kläranlagen quasi das messen können. Und da haben wir uns heute mal 2 Fachleute eingeladen dazu. Und die stellen sich nachher dann auch gleich mal vor. Und ich glaube, das interessiert auch viele, wie das Thema weitergeht und wie wir auch uns in der Wasserbranche dazu stellen. Weiß ich nicht, Daniel, wollen wir sie gleich dazu holen?
Lass uns sie gleich dazu holen.
Ja, dann holen wir gleich mal unsere Gäste dazu. Zum einen ist das die Frau Thaler. Frau Dr. Thaler, richtig?
Nein, nur Thaler.
Entschuldigung. Und der Herr Bröker von der DWA. Vielleicht stellen Sie sich mal kurz vor, dann können wir nachher auch in das Thema einsteigen und warum Sie vielleicht auch Experten für das Thema Corona im Abwasser sind. Frau Thaler, fangen Sie doch mal an.
Ja, gerne. Ja, mein Name ist Sabine Thaler und ich leite bei der DWA die Stabsstelle Forschung und Innovation und bin Projektleiterin des Vernetzungsprojektes Coromoni, also Corona-Monitoring. Wir vernetzen alle Forschungsakteure in Deutschland, aber auch über die Grenzen hinaus. Also die angrenzenden Länder, Niederlande, Österreich und Schweiz sind auch dabei. Und wir sorgen dafür, dass es eine Austauschplattform gibt und sich die ganzen Forschungsakteure austauschen können und gegenseitig auf den aktuellen Stand bringen können.
Okay, und darüber wollen wir heute mal so ein bisschen sprechen. Aber wir haben auch noch den Herrn Bröker dabei. Herr Bröker, stellen Sie sich doch vielleicht auch noch mal kurz vor.
Ja, guten Morgen allerseits, Stefan Bröker. Ich bin der Pressesprecher der DWA und aufgrund einer Vielzahl von Anfragen zum Thema Corona-Monitoring bin ich auch in den letzten Wochen ja zum Experten mutiert, um ein schlechtes Wortspiel zu machen. Dazu noch ein Hinweis zu Ihrer Einleitung. Sie sagten ja Corona im Abwasser. Da müssen wir schon aufpassen. Also wir reden über Corona-Monitoring, weil Corona im Abwasser, das erweckt bei manchen dann sofort die Gefahr, dass es infektiös sein könnte. Und das ist für uns sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass nach allen aktuellen Studien keine aktiven Viren im Abwasser sind, sondern nur halt DNA-Materialfragmente.
Mhm. Dann gehen wir gleich
nochmal kurz reingegritscht. Übrigens, da hatten wir, glaube ich, gleich bei der ersten Folge, wo wir immer auf die DWA, auf die KA eingehen und die DWA-Zeitschriften. Da hatten Sie das sogar schon gleich mal beschrieben, dass auch die Virologen in Deutschland gleich am Anfang gesagt haben, ne, dass im Abwasser das Corona oder die Ausscheidungen nicht mehr infektiös sind. Also, dass das Betriebspersonal auf den Kläranlagen gar keine Angst haben muss. Da haben Sie ja rechtzeitig sofort aufgeklärt, die DWA. Also von daher nochmal danke. Klaus? Wollte dich nicht unterbrechen?
Ja, passt ja. Also das stimmt. Wir hatten in der ersten Folge ja so ein bisschen das als Thema, weil das war ja auch so der Auslöser für uns, dass wir jetzt auch diese digitale Technik haben, wo wir uns ja jetzt hier auch treffen bei dem Ganzen, wo das auch möglich gemacht hat, unserem Podcast sozusagen ein bisschen. Und das wird wahrscheinlich auch eins der Themen sein, die bleibt.
Das ist, glaube ich, ja, auch jeder von Ihnen im Homeoffice, oder?
Ja, richtig.
Also bei Herrn Brücker auf jeden Fall, das erkenne ich.
Sie kennen mein Zuhause, oder?
Nee, aber ich weiß nicht, ob Sie da Küchengeräte sonst im Büro stehen haben.
Naja, ist vielleicht auch ein Vorteil des Ganzen, was da nachher passiert. Nun ja, gehen wir vielleicht mal in das Thema Abwassermonitoring rein. Was ist das Grundkonzept dahinter? Jetzt weiß ich nicht, wer vielleicht zuerst antworten will, Herr Bröker oder Frau Thaler.
Die fachlichen Fragen immer Frau Thaler und ich bin für das Allgemeine zuständig.
Okay, wir fassen einfach mal zusammen nachher.
Okay. Ja gut, dann mache ich mal den Aufschlag. Also das Grundkonzept ist, also Corona, das Coronavirus ist ein Virus, was halt auch mit dem Stuhl ausgeschieden wird. Also alle, die infiziert sind, scheiden in gewissen Mengen, die allerdings nicht bekannt sind, das Virus ins Abwasser aus. Also es wird dann über das Abwasser, über den Kanal in die Kläranlage geleitet. Und man kann die Viren im Abwasser messen, auch mit der bekannten PCR-Technik, die wir alle von den Corona-Tests her kennen. Und kann halt die Virus-RNA, also man findet nur noch Fragmente im Abwasser, man kann die Virus-RNA im Abwasser nachweisen. Und das ist das Prinzip. Und der Vorteil an dem Ganzen ist, dass man das halt auch schon sieht, wenn jemand infiziert ist, aber selber überhaupt noch keine Symptome hat, auch gar nichts davon weiß und auch noch nicht positiv getestet ist. Und das heißt, es gibt einem, man gewinnt dadurch Zeit. Bis zu 10 Tage im Voraus kann man das im Abwasser sehen, wenn irgendwo ein neuer Hotspot zum Beispiel entsteht, wenn neue Infektionsherde aufbrennen. Und das ist das Prinzip an der ganzen Sache, dass man eben frühzeitig Bescheid weiß und auch unabhängig von den humanen PCR-Tests.
Okay. Muss ich mir das denn so vorstellen? Also bei mir kommt dann sofort die Frage, ich habe ja Kläranlagen, da wird das gesamte Abwasser ja in der Regel hingeleitet, unserer zentralen Abwasserbeseitigung. Und da mal die Frage, sollen dann zukünftig die Proben an den Kläranlagen genommen werden oder soll das dezentral erfolgen? Wie ist da aktuell der Plan? Weil die Frage stellt sich mich sofort.
Ja, also eine gute Strategie für ein Frühwarnsystem wäre, wenn man sich bestimmte Klärwerke aussucht, die halt auch, die haben in der Regel ein großes Einzugsgebiet, wo also viele Menschen, also das Abwasser von vielen Menschen eingeleitet wird. Und wenn man da schaut, ob man irgendwas findet und wenn man da ein Signal schon findet, dann könnte man theoretisch noch weiter ins Detail gehen. Das heißt, man würde also erst eine Probe auf der Kläranlage nehmen, im Zulauf vorzugsweise. Und wenn man da schon ein Signal findet, dann könnte man tiefer ins Einzugsgebiet reinschauen und auch ins Kanalnetz gehen und zum Beispiel an Pumpwerken im Kanalnetz Proben nehmen, um zu schauen, wo genau kommt das Signal denn jetzt her? Und rein theoretisch ist es sogar möglich, das bis auf einen Straßenzug einzugrenzen. Das wäre jetzt der Fall, wenn wir mal wieder die Situation hätten, dass der Inzidenzwert auf 0 geht, dann könnte man das als Frühwarnsystem nutzen und schauen, kommt irgendwo ein Signal an der Kläranlage an oder ist alles noch im grünen Bereich. Und wenn ein Signal ankommt, dann kann ich dem weiter folgen und im Kanalnetz weiter folgen und schauen, vielleicht sogar auf ein Stadtviertel eingrenzen oder auf einen Straßenzug, wo kommt es denn jetzt genau her?
Also man würde quasi genauer werden, ne? Also
man würde genauer werden, man kann es eingrenzen, genau.
Also ich weiß nicht.
Man muss halt sich genau überlegen, wo macht man die Messstellen hin. Das ist ein bisschen eine strategische Überlegung, wo kann man geeignete Stellen im Abwassernetz finden, wo es halt auch eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass da auch relativ viele Viren zu finden sind. Dafür muss man sein Kanalnetz gut kennen und es gibt auch Kanalnetzmodelle, die einem dabei helfen können, diese Stellen ausfindig zu machen.
Sabine Thaler muss mich korrigieren, wenn ich es falsch liege, aber ich glaube, so ein bisschen wurde das im Berchtesgaden gemacht. Da hat ja der Professor Drewes hat ja die Kläranlage beprobt und die haben dann auf der Kläranlage im Zulauf halt erhöhte Mengen festgestellt und sind dann weiter reingegangen ins Kanalsystem und konnten dann quasi feststellen, dass ein Stadtteil eigentlich sinkende Zahlen hat und eine andere Ortslage steigende Zahlen hatte und konnten dann ja, Entlastung in der einen Ortslage durchführen, aber auch eine genauere Nachverfolgung in der anderen Ortslage. Und das halt mit diesem zeitlichen Gewinn, dass man nicht auf die Zahlen vom Gesundheitsamt warten muss.
Ja, ganz genau. So machen die das da. Und da ist auch noch, also besteht eine wirklich gute Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden. Also die haben die Daten sofort dankend aufgenommen und auch entsprechende Maßnahmen eingeleitet auf Basis dieser Abwasserdaten. In Karlsruhe ist es ähnlich, also die machen das auch mittlerweile schon, dass sie halt nicht nur im Kläranlagenzulauf messen, sondern dann auch das weiterverfolgen im Kanalnetz, das Signal.
Okay. Ist es dann auch denkbar, darauf basierend, diese Maßnahmen, die ja erlassen werden, dann, also heute ist das ja landkreisbasiert, bei uns zum Beispiel im Landkreis Böblingen wohne ich, da wird die Inzidenz für den ganzen Landkreis erhoben. Und dann basierend auf der Inzidenzzahl, je nachdem wie hoch die ist, bestimmte Sachen freigegeben oder auch nicht. Zum Beispiel Notbetreuung im Kindergarten oder wie auch immer. Ist es dann denkbar, das auf Kläranlagen einzugsgebietmäßig zu machen? Ist das ein Ziel des Ganzen oder?
Ja, das ist möglich. Das wird also auch schon in den ganzen Projekten gemacht. Das ist auch ein Ziel, dass man dann im Einzugsgebiet sagen kann, also die Situation ist jetzt so, dass die Werte, die Zahlen steigen oder wieder sinken. Man kann keine absoluten Zahlen angeben. Man kann jetzt nicht auf Basis der RNA-Kopien im Liter Abwasser errechnen, wie viele infiziert sind. Das funktioniert leider bis heute noch nicht.
Können Sie kurz erklären, warum das nicht geht?
Ja, weil man nicht genau weiß, wie viel jetzt ein Infizierter in welcher Phase der Erkrankung ausscheidet. Und es gibt sogar eine Abhängigkeit, mit welcher Mutante man infiziert ist. Wirkt sich auch wieder darauf aus, wie viele Viren man dann letztendlich auf der Toilette wieder ausscheidet.
Also wenn man besonders krank ist, dann scheidet man am Anfang mehr aus und später weniger. Oder ist irgendwie so, hatte ich das verstanden?
Ja, da gibt es eine Abhängigkeit vom Krankheitsverlauf, genau. Aber man weiß es nicht genau, weil es auch noch individuell verschieden ist und abhängig von der Mutante. Das ist ein Faktor, der schwierig ist einzuschätzen und weswegen man das nicht so genau quantifizieren kann. Dann gibt es aber auch noch eine ganze Reihe von anderen Faktoren, die zum Beispiel mit der Art des Entwässerungsnetzes zusammenhängen. Wird zum Beispiel das Regenwasser gemeinsam mit dem Abwasser eingeleitet, dann hat man ein Mischsystem und hat eine erheblich höhere Verdünnung des Abwassers. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Messwerte aus. Dann das Wetter spielt eine Rolle. Ist an dem Tag der Probenahme, hat es geregnet oder nicht? Das wirkt sich auch wieder aus auf die Verdünnung. Dann weiß man oft nicht genau, wie viele Menschen jetzt tatsächlich für das Abwasser, was in einem Einzugsgebiet vom Kanalnetz und aufgenommen wird und letztlich in der Kläranlage landet, wie viele dafür verantwortlich sind, in Anführungszeichen. Also, weil es gibt Berufspendler und viele fahren halt morgens in irgendein anderes Einzugsgebiet zur Arbeit und kommen dann erst abends wieder zurück. Und man weiß eigentlich nicht genau, wie viele Menschen sind jetzt eigentlich genau zu dem Zeitpunkt Ausscheider gewesen, also in diesem Einzugsgebiet. Das sind alles Probleme, an denen die Wissenschaftler noch arbeiten. Da gibt es auch Lösungsansätze, aber bis zum jetzigen Zeitpunkt ist man noch nicht in der Lage, das exakt zu quantifizieren. Aber wir können ganz sichere Trendaussagen machen. Und das ist auch schon eine wertvolle Zusatzinformation im Moment, dass man sagen kann, hier steigen die Werte jetzt an und das ja immer mit dem Vorlauf von bis zu 10 Tagen. Das gibt einem also Zeit für die Handlungsmaßnahmen. Oder auch, wir machen jetzt setzen verschiedene Lockdown-Maßnahmen ein und können auch zeitnah beurteilen, wirken die denn und müssen nicht erst 2 Wochen warten, bis dann die Testergebnisse vorliegen. Mhm.
Also man ist einfach schneller, ne? Wie verhält sich das jetzt? Wir befinden uns ja gerade im Impfmodus. Wir haben ungefähr jetzt über 30 Millionen Menschen in Deutschland geimpft. Wie verhält sich das mit geimpften Personen? Hat man da schon Erkenntnisse erlangt?
Ob die was ausscheiden oder
genau.
Ob die...
Richtig.
Ja, das ist im Moment im Abwasser schwer zu unterscheiden, weil man weiß nicht, ob diejenigen, die es ausgeschieden haben, geimpft sind oder nicht. Das Abwasser sagt einem nichts über die Person. Das sagt nur, hier ist jetzt ein Signal, da findest du RNA-Kopien, aber ob die jetzt von Geimpften ausgeschieden werden oder nicht, das sagt einem das Abwasser nicht. Aber ich glaube... im Moment ist es ja nach aller Erkenntnis, so wie ich das immer mitverfolgt habe, so, dass halt Menschen, die geimpft sind und sich trotzdem infizieren, in der Regel eine viel geringere Virusladung haben und auch nicht mehr unbedingt Symptome haben und auch nicht mehr unbedingt andere infizieren. So ist das, was ich bislang so mitbekommen habe, im Moment in den Studien immer kommuniziert worden. Insofern würde ich auch daraus folgern, dass dann vielleicht nicht so viele Viren mehr ins Abwasser ausgeschieden werden.
Also ich meine, dass dazu auch gerade Studien in England laufen, wo speziell Pflegeheime beprobt werden, die durchgeimpft sind, um genau die Erkenntnis zu gewinnen, wie sich das dann sozusagen in den Studien feststellen lässt.
Okay. Ja, genau. Das ist ein gutes Beispiel, ja.
Da wird ja noch viel passieren zu diesem Thema, jetzt auch die Erkenntnisse, wie ist das, wenn eine Gesellschaft durchgeimpft ist, wird man dann weiterhin weitere Informationen da gewinnen und so weiter. Wie ist denn dann das, wie, jetzt vielleicht nochmal zurück, wie kann man sich das vorstellen, wie läuft so eine Probenahme ab, vielleicht für die Praktiker auf der Kläranlage? Ist das ganz normal, nehme ich da einfach eine Probe und schicke die ins Labor oder wie läuft das genau ab? Oder?
Ja, also erstmal größere Kläranlagen haben automatische Probenehmer. Das sind also sogenannte Probenahmeschränke auf den Kläranlagen. Die nehmen halt 24 Stunden Mischproben, da wird dann halt 24 Stunden lang immer eine Probe genommen und die werden dann nachher gesampelt als Mischprobe. Und da kann man dann im Prinzip was von abzweigen für diese PCR-Analyse.
Also die ganz normalen Zulassungsproben, die genommen werden von den,
genau,
von den, ja, Kläranlagen. Okay.
Was, genau, dafür noch ein interessantes Beispiel ist, man hat ja in Mailand praktisch, ich meine, das muss November, Dezember 2019 gewesen sein, im Nachhinein Coronaviren im Abwasser nachgewiesen. Da wurden halt normale Proben genommen, die wurden dann aufgehoben und quasi dann, ja, eigentlich der Ausbruch wurde festgestellt, ich meine, in Mailand im Februar, und man hat aber 3 Monate vorher im Nachhinein bereits die Viren im Abwasser nachgewiesen.
Mhm. Genau, das sind die sogenannten Rückstellproben, die halt die Kläranlagen oft machen, dass dann halt überschüssiges Probevolumen einfach gelagert wird bei niedrigen Temperaturen, um dann im Bedarfsfall dann nochmal nachzumessen und zu schauen. Ne? Also es ist auch oft zur Rechtssicherheit, dass dann solche Rückstellproben noch gemacht werden, damit, okay, man auch nochmal rückverfolgen kann, wann irgendwas im Abwasser aufgetaucht ist.
Okay, jetzt haben wir quasi die Möglichkeit, das zu analysieren. Wir finden das 10 Tage früher raus, sind dadurch schneller und können natürlich vielleicht gezieltere Maßnahmen einsetzen. Für mich nochmal interessant, was kostet so eine, ich habe gehört, das ist ganz schön teuer, so eine Probe zu nehmen, oder? Oder
ist, ja, zu analysieren, also die Probenahme an sich ist, glaube ich, nicht das.
Die
nicht,
aber die
die Analytiker, die Probenaufbereitung und die Analytik, also da gibt es halt unterschiedliche Zahlen von den Herstellern. Natürlich gibt es da auch eine Bandbreite, die nicht so zwischen, aus meiner Sicht, zwischen 300 und 700 Euro pro Probe. Okay. Wobei das Leistungsspektrum der Anbieter auch etwas unterschiedlich ist. Manchmal geht das dann über die Probenabholung auf der Kläranlage bis zur Probenaufbereitung, Analytik, Auswertung und Darstellung in einem Dashboard. Und manchmal ist damit halt nur die Probenaufbereitung und Analytik gemeint. Da muss man halt schon ein bisschen genauer hinschauen. Wenn man, sagen wir mal, wir nehmen mal den positiven Wert, rechnen wir mal mit 300 Euro, dann...
Wird ja auch günstiger werden wahrscheinlich. Und
genau, aber es gibt auch Angaben von der EU, die rechnen ein bisschen anders. Die rechnen jetzt nicht mit den Herstellerkosten pro Probenahme, sondern die rechnen pro Kläranlage und sagen dann, pro Kläranlage und pro Jahr müsste man mit 25.000 Euro rechnen.
Mhm. Und das wird täglich gemacht, oder? Also, oder täglich, oder?
Die Proben werden wöchentlich genommen und ich gucke gerade mal auf meinen Spickzettel. Ich hatte mal so eine Beispielrechnung gemacht. Also die Proben werden wöchentlich genommen, also 2-mal pro Woche, sagt die EU-Empfehlung zum Abwassermonitoring. Und ich hatte hier mal so ein bisschen grob überschlagen. Wenn man zum Beispiel schaut, was so an humanen PCR-Tests gemacht wird, dann würde man also praktisch, wenn man jetzt, die humanen Tests werden ja, glaube ich, immer so mit 100 Euro beziffert. Ne? Das ist dann ja die Aufbereitung, also die Analytik im Labor. Und bei 1,4 Millionen PCR-Tests pro Jahr im Moment käme man dann auf 140 Millionen Euro pro Jahr. Wenn man das dann gegenüberstellt für rund gerechnet, sagen wir mal, 44.000 Proben. Das ist jetzt ein Ansatz, wo man dann nach der EU-Empfehlung hochrechnet, wie viele Proben würde man denn nehmen bei Kläranlagen größer 150.000 Einwohner werten und bei 2 Proben pro Woche. Und wenn man dann gegebenenfalls noch ein bisschen im Kanalnetz nachverfolgt, ist das so ein Daumenwert zu sagen, 44.000 Proben im Jahr, wenn man auf 13 Millionen.
Du hattest eben gesprochen, 1,4 Millionen Proben pro Jahr PCR-Tests. Sind das nicht pro Woche?
Ich hatte gedacht, das wäre pro Jahr. Also, aber gut, da lasse ich mich belehren, weil ich habe das gestern auf einer Veranstaltung gehört. Sind das echt pro Woche?
Also wenn du die ganz normalen Privatpersonen meinst, die PCR-Tests machen?
Ja, genau,
die meine ich. Das sind pro Woche diese 1 bis 1,5 Millionen.
Da brauchen wir gar nicht mehr über die Zahlen zu sprechen.
In Deutschland oder in
deutschlandweit.
Deutschlandweit.
Ja, danke. Ich meine, das kann ja jeder für sich selbst mal sozusagen berechnen, wer alle schon eine PCR-Test hat machen lassen. Wir haben 80 Millionen Einwohner. Da merkt man, dass eine Zahl von 1,5 Millionen pro Woche sehr realistisch ist.
Aber fällt das dann weg? Also für uns als Bürger, es ist ja jetzt das Thema zum Beispiel mit dem Impfen. Ne? Ich sag mal, wir wollen ja, ich habe gestern zum ersten Mal eine Zahl gesehen in der Tagesschau, da stand 70% müssen wir erreichen für Herdenimmunität irgendwie. Das stand da irgendwie. Ja, weil genau. Das erste Mal, dass ich das offiziell gesehen habe, das ist so das Ziel, sag ich mal. Mhm. Das war jetzt für mich jetzt, ne? Und dann fallen dann, kann man dann sagen, okay, für die Zukunft, wir haben jetzt dieses Abwassermonitoring und das sagt uns ja rechtzeitig, wenn was schief läuft, und dann sagen wir, jetzt müssen wir erst wieder in den Corona-Modus in Anführungsstrichen in Zukunft reinkommen, weil ich hoffe ja, wir kommen ja jetzt erstmal wieder raus aus dem Ganzen, wenn wir dann durchgeimpft sind. Und dann sagt uns die Abwasseranalytik frühzeitig, so stelle ich mir das jetzt vor, weiß nicht, ob das so, jetzt geht's wieder scharf, jetzt müssen wir wieder was tun. Und zwar in dem Einzugsgebiet, ich sag mal jetzt hier Böblingen, oder?
Ja, genau. So könnte man sich das vorstellen. Und so wird es zum Beispiel auch schon in, ist immer ein gern zitiertes Beispiel, Australien gehandhabt. In Australien, die haben ja Corona im Moment ganz gut im Griff. Da gibt es weite Landesteile, wo die Inzidenzwerte auf null runtergesunken sind. Und die machen das tatsächlich so, dass sie dann an strategischen Stellen, Kläranlagen und dergleichen im Abwasser beproben und schauen, ob da ein Signal aufpoppt. Und wenn eins aufpoppt, dann werden auch wieder verstärkt humane PCR-Tests gemacht. Also so ist da die Strategie. Und das würde so auch funktionieren. Und es wäre auch eine gute Strategie im Hinblick auf Mutanten, die ja immer neu entstehen. Und solange das Virus noch irgendwo in der Welt tobt, wir sehen das ja im Moment in Indien, wo das völlig aus dem Ruder läuft, muss man auch immer damit rechnen, dass so eine Mutante dann trotz niedriger Inzidenzen bei uns im Land und trotzdem dann 70% durchgeimpft sind, dann wieder ins Land reingetragen wird. Und es wird auch in Zukunft, also besteht auch die Möglichkeit, dass Mutanten entstehen, gegen die unsere derzeitigen Impfstoffe nicht mehr wirken und auch nicht so schnell vielleicht aktualisiert werden können. Bei den mRNA-Impfstoffen geht das schnell, aber bei diesen Vektorimpfstoffen dauert es etwas länger. Und da müssen wir halt darauf vorbereitet sein. Und das wäre ein gutes Informationssystem, wenn man dann schaut im Abwasser, weil man kann auch da die Mutanten frühzeitig nachweisen. Eben auch mit diesem Vorlauf von bis zu 10 Tagen, dass man sieht, oh, die Mutante ist jetzt bei uns angekommen. Wir müssen die jetzt lokalisieren und da direkt Maßnahmen treffen.
Ich habe noch ein paar Anmerkungen von meiner Seite, 4 Stück. Deswegen zum einen zum Mutationsnachweis. Da finde ich ganz interessant immer diese Praxisbeispiele. Und die britische Variante wurde im Schweizer Skigebiet übers Abwasser deutlich eher nachgewiesen, als das Schweizer Gesundheitsamt die Informationen ansonsten gehabt hätte über die normalen Testungen. Also es waren auch so 10 Tage Zeitgewinn dabei. Zum Zweiten fiel eben auch das Wort EU und Empfehlung. Ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist, aber es gibt eine offizielle Empfehlung der EU-Kommission, dass die Mitgliedstaaten, ich meine zum 1. Oktober, ein Corona-Monitoring übers Abwasser implementieren sollen. Also das ist jetzt nicht, dass wir als Branche das wollen, sondern es ist wirklich auch von Brüssel, von der hohen Politik eigentlich als Ziel gesetzt. Und dann kam ja eben dieses Thema Kosten. Sabine hat ja so ein bisschen die Rechnung gemacht und ich finde, man muss die auch immer ins Verhältnis setzen zu den Gesamtkosten von Corona. Mhm. Wenn ich alleine überlege, diese Standardzahl 9 Milliarden für Lufthansa, dann ist das, was wirklich was bringen würde, wirklich ein sehr, sehr überschaubarer Betrag. Und dann der letzte Punkt zum Thema Finanzierung. Ganz wichtig ist noch zu prüfen, wo das Geld herkommt, weil es muss ja erstmal geprüft werden, ob das Monitoring über die Abwassergebühren überhaupt finanziert werden kann, weil diese Gebühren ja eigentlich zweckgebunden sind. Da gibt es also wirklich unterschiedliche Ansichten, ob das über die Abwassergebühr finanziert werden kann oder nicht. Und ob das nicht eine Gesundheitsaufgabe ist und das Geld dann dafür quasi aus dem Gesundheitstropf kommen muss. Hm. Das ist noch eine sehr wichtige offene Frage, die geklärt werden muss.
Wie stellt sich die DWA dazu? Haben wir da eine Meinung als DWA? Oder?
Ja, also eine Meinung haben wir schon, aber
also eigentlich darf man hier noch nicht sagen.
Eigentlich ist es eine ganz klare Public Health Angelegenheit. So wird es ja auch in vielen anderen Ländern der EU gehandhabt. In Deutschland laufen aber im Moment noch die Diskussionen. Deutschland muss ja auch im Rahmen, oder nicht muss, aber ist halt aufgefordert worden von der EU, Kontaktstellen zu benennen, und zwar eigentlich bis zum 1.4. Wir hinken da jetzt so ein bisschen hinterher. Und zwar Kontaktstellen erstens also für die öffentliche Gesundheit und zweitens für Abwasser. Zuständige, die halt das Abwassermonitoring im Land federführend organisieren. Und das läuft im Moment noch, da laufen im Moment noch Ressortgespräche zwischen BMU und BMG über zur Klärung der Zuständigkeiten und da gibt es halt auch noch ganz viele offene Fragen, die da momentan geklärt werden. Also, aber tatsächlich, ja, kann man, ist es im Moment in Deutschland noch nicht in dieser praktischen Umsetzung. Das wird hoffentlich noch bald kommen.
Wäre natürlich einfacher, das über die Abwassergebühr zu machen, weil es wäre einfach einfacher für die Kommunen und viele Bürgermeister fänden das bestimmt toll.
Ja.
Sag ich mal. Das ist ja wie ja. bei vielen Sachen so, bei anderen Sachen ja auch. Aber das ist jetzt ja,
mal unabhängig. Da würde ich gerne noch ja, okay. eine Anmerkung zu machen über die Abwassergebühren. Das sagt man dann so leicht, ja, den Mehraufwand dann einfach da aufrechnen. Aber es fehlt halt eine gesetzliche Grundlage dafür. Es ist ja genau
richtig
geregelt, was halt an Leistungen über die Abwassergebühr dem Bürger dann in Rechnung gestellt werden kann. Und da
vielleicht haben wir dann bald noch eine Abwassersteuer.
Aber da es halt rechtlich unterschiedliche Zielrichtungen sind, ne, die eine Sache ist halt der Gewässerschutz und die andere Sache ist Public Health, ne, gibt es da im Moment keine rechtliche Grundlage für. Und da
natürlich viele
Abwasserbetreiber dann auch ein bisschen so im Bodenlosen schwimmen. Ne,
weil Gewässerschutz ist ja auch Gesundheitsschutz, ne, wenn man das so...
Im weitesten Sinne ja, wenn man das historisch zurückverfolgt, dann ist eigentlich die Siedlungswasserwirtschaft früher mal... auch dem Infektionsschutz, rechtlich dem Infektionsschutzgesetz untergeordnet gewesen. Aber das sieht jetzt ein bisschen anders aus und die Abwasserverordnung gibt das halt nicht her.
Was man auf jeden Fall ganz klar sagen muss, das ist eine offene Frage, die noch beantwortet werden muss, die gelöst werden muss. Aber es ist auf keinen Fall ein Hindernis, was wirklich im Weg steht, was ein solches System ja, verhindern würde. Also die DWA ist definitiv steht hinter diesem System und möchte das implementieren. Die Finanzierungsfrage muss gelöst werden, keine Frage. Aber wie gesagt, ich wiederhole mich da jetzt, es ist nichts, wo wir sagen würden, dann nicht, sondern es muss gemacht werden.
Genau, und wir haben das ja eben auch schon gesagt, die Verhältnismäßigkeit der Kosten, auch wenn man das im Verhältnis zu den humanen PCR-Tests sieht, wenn das also eine Zahl war, die wöchentlich und nicht jährlich gilt, dann ist es ja, dann ist der Unterschied zwischen den Kosten, die jetzt im Abwassermonitoring zusätzlich entstehen und den Kosten für die humanen PCR-Tests einfach eklatant. Und man muss eben sich auch vorstellen, dass man ja auch viele Menschen testet, also 90% der Tests sind ja negativ. Also das, man könnte halt auch Kosten im Bereich der humanen PCR-Tests einsparen, wenn man das Abwassermonitoring einsetzt und müsste das dann auch nochmal wieder gegenrechnen.
Ja, jetzt haben wir ja von Impfung gesprochen, wir haben von PCR-Tests im Abwasser gesprochen. Die Frage, die sich mich ja jetzt stellt, ist, brauchen wir das zukünftig noch, wenn alle geimpft sind? Wir hatten ja vorhin die Herdenimmunität angesprochen. Wir haben das jetzt einerseits schon geklärt, okay, es gibt verschiedene Mutationen, die wir dann auch weiterhin nachweisen können durch die PCR-Tests. Was ich noch ganz spannend finde, ist, wie lange wirken die Impfungen? Und wir wissen ja aktuell nicht, ob das lebenslänglich ist, wie oft gereimpft wird. Da wird ja auch sicherlich dann nachgewiesen werden, auch wenn man jetzt diese zyklischen Tests macht, ist die Impfung jetzt noch tatsächlich da, die Herdenimmunität in dem Gebiet oder nicht? Ne? Das wird ja dann dauerhaft dieser Faktor sein. Habe ich in meinem Gebiet jetzt noch eine Herdenimmunität oder nicht? So würde ich mir jetzt die Frage stellen, ist das richtig oder wie muss ich mir das vorstellen? Denkt man da zukünftig nur an Corona in der Sparte oder denkt man weiterhin an andere Pandemien oder Epidemien, die in Deutschland entstehen können? Weil das ist ja eigentlich das, was wir daraus lernen sollten, aus meiner Sicht.
Ja, das waren jetzt mehrere Fragen in einem. Also erstmal zu der Frage, macht denn das Abwassermonitoring noch Sinn, wenn wir alle geimpft sind und es so eine sogenannte Herdenimmunität gibt? Da erstmal die eindeutige Antwort, ja, es macht Sinn, weil wir müssen halt die ganze Welt im Blick haben. Ich sagte das eben schon mal. Es werden immer noch neue Virusvarianten entstehen, solange sich das Virus auch so unkontrolliert wie in Ländern wie Indien, Brasilien und dergleichen, Südafrika, also Afrika vermehren kann. Und durch die Globalisierung werden diese Virusmutanten auch immer wieder bei uns aufpoppen. Und wir wissen jetzt schon, dass unsere Impfstoffe gegen bestimmte Varianten nicht ganz so effizient sind. Also zum Beispiel AstraZeneca wirkt nicht so gut gegen die südafrikanische Variante. Und Da gibt es zwar eine gewisse Wirkung und es können auch schwere Verläufe verhindert werden, aber man kann nicht ausschließen, dass dann wieder eine neue Verbreitung der Virusvarianten in unserem Land dann stattfindet. Und insofern ist so ein Frühwarnsystem alleine für die Mutanten schon sehr wichtig. Dann, wie Sie direkt schon also richtig gesagt haben, wir wissen überhaupt noch nicht, wie lange wirken diese Impfstoffe. Also was man im Moment sicher sagen kann, ist auf einen Zeithorizont von 6 Monaten gerechnet. Und wir können einfach noch keine längeren Aussagen machen, weil es noch nicht so lange Impfungen gibt. Man leitet auch vieles an den schon Erkrankten und Genesenen ab, sieht da auch, dass nach 6 Monaten die Antikörper zum Teil wieder die Werte wieder runtergehen. Antikörper sind jetzt natürlich nur ein Teil der Immunantwort. Insofern muss man das auch wieder relativieren. Aber es ist davon auszugehen, dass diese Impfung, die Impfwirkung nicht ein Leben lang anhält und dass wir immer wieder geimpft werden müssen. Insofern muss man die Leute auch bei der Stange halten und wir wissen auch nicht, ob die Impfbereitschaft dann in Zukunft noch so hoch sein wird. Also wir brauchen einfach ein Frühwarnsystem alleine nur für Corona, um gewarnt zu sein, wenn nochmal wieder was aufkommt. Aber dieses Frühwarnsystem, dann komme ich jetzt zu dem dritten Teil Ihrer Frage, ist auch übertragbar auf andere stuhlgängige, abwassergängige Viren und nicht auch, alleine Viren, sondern man könnte dieses System der Abwasserüberwachung auch für antibiotikaresistente Bakterien nutzen. Also das ist noch ein Anwendungsbereich. Der Bereich der antibiotikaresistenten Bakterien ist ein ganz wichtiger Bereich, der uns also in Zukunft noch deutlich mehr Schwierigkeiten bereiten wird. Insofern ist es auch da schon wichtig, nachzuweisen, wo die Verbreitung am größten ist und auch da dann die Quellen der Ausbreitung zu erkennen.
Also es ist ja quasi ein Fingerabdruck der Einzugsgebiete der Kläranlagen, wie so ein bisschen, ne? Wenn man
ja, man sagt ja immer so, dass das Abwasser ist das Gedächtnis. da findet man alles wieder. Man findet auch, man kann so sogar Drogenscreenings machen über das Abwasser. Und wie gesagt, das ist eben das Gedächtnis einer Stadt oder eines Landkreises.
Okay, jetzt haben wir ja viel über das Corona-Monitoring gesprochen. Jetzt sagen wir mal, wir haben jetzt hier mega viele Zuhörer, also wir hören ja immer so genug auch Praktiker dazu und sagen sich, okay, hört sich für mich sinnvoll an, ich bin vielleicht sogar Meister auf einer Kläranlage, bei mir wird das ja noch gar nicht gemacht, zum Beispiel. Oder vielleicht ja doch, aber ich habe Fragen. Herr Bröker, ist vielleicht an Sie die Frage. Wie unterstützt jetzt die DWA? Wie kann ich mich informieren? Ich will mitmachen. Ich will bei mir auch monitoren. Vielleicht, oder machen das schon alle? Ich habe jetzt noch nicht von allen gehört, dass sie das machen. Wie kann ich starten? Oder vielleicht, weiß nicht, gibt es da irgendwie schon einen standardisierten Prozess, da, wo man sich melden kann? Hallo, ich will mitmachen oder...
Nach meinem Wissen noch nicht, aber ich glaube auch, dass wenn Sabine Thaler da die bessere Ansprechpartnerin ist, weil die ja die Projekte begleitet. Sabine, weißt du was dazu?
Ja, ich hatte da schon Anfragen, die in diese Richtung gehen. Aber man darf nicht vergessen, wir sind halt im Moment noch in der Forschungsecke. Wir bemühen uns zwar und sehen auch, dass es mittlerweile Zeit ist, aus der Forschungsecke rauszukommen und dass die Praxisreife da ist. Diese Frage, kann ich da jetzt auch mitmachen, die wäre eigentlich dann erst wirklich relevant und wichtig, wenn man dann auch quasi so ein Praxissystem installiert hätte und das zentral organisiert ist. Also im Moment ist es so, es gibt halt Forschungsprojekte, die mit unterschiedlichen Kläranlagen zusammenarbeiten, je nach Region. Also wir haben schon gehört, es gibt das Projekt von der TU München und vom TZW Karlsruhe, die im Berchtesgadener Land und in Karlsruhe unterwegs sind. Dann gibt es das UFZ, was 50 das UFZ in Leipzig, was eben 50 Kläranlagenstandorte in Deutschland beprobt. Und es gibt in Niedersachsen Projekte, also die haben meistens dann, die Hochschulen dann irgendwelche Kläranlagenbetreiber auch in der Nachbarschaft, mit denen die zusammenarbeiten. Das ist eher so, man hat gezielt Betreiber angesprochen, die haben sich bereit erklärt und mitgemacht. Und jetzt ist es so, dass also schon Einzelne auch mitbekommen, ah, da läuft irgendwas und wir würden doch auch gerne oder sind sogar, habe ich auch schon erlebt, von der Lokalpolitik angesprochen worden, ja, macht ihr denn da was und ihr müsstet doch auch und dann melden sie sich bei mir und ja, und kriegen dann eigentlich auch die Antwort, ja, im Moment, die Projekte, die laufen jetzt, wenn da nochmal was neu aufgelegt wird, dann würde ich auf sie zukommen, ansonsten warten wir darauf, dass das System jetzt in der Praxis als flächendeckendes System installiert wird, weil dann würde man solche Standorte brauchen, die halt auch bereitwillig mitmachen wollen. Das wäre dann, ja, also da ist man natürlich darauf angewiesen, dass da auch eine Bereitschaft ist, dass sie mitmachen. Und da sehen wir schon, dass da eine sehr große Bereitschaft bei den Kommunen ist und bei den Betreibern. Und dass das wahrscheinlich nicht der Bottleneck von dem Praxissystem sein wird. Also die werden auch gerne mitmachen, da bin ich von überzeugt.
Dazu vielleicht noch ein paar Zahlen. Wir haben ja in Deutschland rund 10.000 Kläranlagen und man sagt, dass man 800 bis 900 Kläranlagen braucht, also die großen Kläranlagen, um gut 80% der Bevölkerung in dieses System integriert zu haben. Und ich meine auch...
Nach EU-Anforderungen oder Empfehlungen, Anforderungen ist falsch, Empfehlungen sollen es ja die Kläranlagengröße 150.000 sein und das wären in Deutschland 56 Kläranlagen. Also ein sehr überschaubarer Wert eigentlich. Aber ich wollte dich jetzt nicht ganz unterbrechen, das war nur eine
Einstellung. Nee, die EU-Empfehlung, ich wusste die Zahlen nicht mehr ganz genau. Ich hatte auch so 100.000 im Kopf, sozusagen alle Großstädte, aber dann 150.000. Aber da sieht man halt, ja, je nachdem, ob man EU-Empfehlungen umsetzt oder ob man sozusagen etwas größer und weiter denkt, wird es sich auf 56 bis maximal 800-900 Kläranlagen beziehen.
Aber das ich glaube, als Bürgermeister von meiner kleinen Stadt sage ich, wenn ich meinen Bürgern dadurch mehr Freiheit bieten kann, weil ich sage, ich sehe frühzeitig und kann in Anführungszeichen Lockerungen machen, dadurch, dass ich ja weiß, wann es wieder losgeht, bin ich natürlich mega interessiert, ne?
Es ist ja keinem verboten, das zu machen. Es ist keinem verboten, mit dem Labor zusammenzuarbeiten. Es stellt sich die Frage der Finanzierung. Wenn es eine staatliche Finanzierung geben sollte, dann wird der Staat auch festlegen, auf wen sich diese Finanzierung bezieht. Aber nach meinem Ermessen ist jeder willkommen, der sozusagen das dann auf eigene Kosten auch implementiert.
Ja, einen Punkt gibt es vielleicht noch. Also es ist ja schon, um das System effizient zu installieren, auch eine gute Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden erforderlich. Und daran hakt es eigentlich hauptsächlich auch in den einzelnen Regionen oder Landkreisen, dass die Gesundheitsbehörden entweder sagen, wir haben da überhaupt gar keine Zeit für oder sagen, was sollen wir mit diesen Abwasserdaten? Das sind für uns irgendwelche kryptischen Zahlen, RNA-Kopien pro Liter Abwasser, da kann ich gar nichts mit anfangen. Und dann eben auch noch das Problem der Korrelation, wenn man dann halt schaut, welches Einzugsgebiet hat eine Kläranlage und welche Daten werden von den Gesundheitsbehörden im Hinblick auf die Fallzahlen erhoben, dann sind diese, das ist oft nicht deckungsgleich. Ne? Die Zahlen, die von der Gesundheitsbehörde erhoben werden, stimmen nicht mit den Personen die jetzt angeschlossen sind an eine Kläranlage in dem Einzugsgebiet. Und das dann in Deckung zu bringen, und daraus dann auch eine Korrelation herzustellen, ist halt auch ein Problem. Insofern hakt das auch an der Kooperation mit den Gesundheitsbehörden. Und wenn jetzt eine Kläranlage misst und sagt, also wir haben jetzt das und das gemessen und es wird aber dann nachher von den Behörden nicht aufgegriffen, dann kann es auch nicht in irgendeine Handlungsmaßnahme auf administrativer Ebene münden.
Das war noch ein Punkt. Den hatte ich mir nochmal notiert, auch gerade vor unser Gespräch. Wie soll man sich dann zukünftig den Informationsfluss vorstellen? Also gibt es da aktuell Ansätze, die wir uns wünschen aus der Wasserwirtschaft? So muss der Informationsfluss kommen, wenn wir Daten
erheben? Ich noch kurz einen Schritt zurückgehen, weil ich noch kurz sagen wollte, auf der einen Seite, es gibt aktuell Gespräche zwischen RKI und Gesundheitsministerium und Wasserwirtschaft auf der einen Seite. Und es sind auch weitere Gespräche anberaumt. Und ich persönlich stelle einen wachsenden öffentlichen Druck vor. Ich bin ja der Pressesprecher der DWA und 50% der Presseanfragen, auch von großen Medien wie Spiegel und Frankfurt Allgemeine, gehen im Augenblick einmal in der Richtung Corona-Monitoring, aber auch ganz konkret mit dem Unterton, warum wird das in Deutschland nicht umgesetzt, wenn es in anderen Ländern gemacht wird? Und wenn das noch mehr wird, es war letztens auch ein Bericht vom Mittagsmagazin, genau mit dieser Fragestellung, dann kriegt die Politik einfach mehr Druck. Und das könnte ja das Ganze natürlich ein bisschen befördern.
Vielleicht sollte man da jetzt auch nötig, ne? Vielleicht sollte man da jetzt aber gerade auch schnell sein, weil wir kennen das ja vom Hochwasser und von anderen Themen, ne? Ich habe ja so diese Aussage, das Hochwassergedächtnis hat eine Halbwertszeit von einem Monat, ne?
Ja, es gibt das Wort Hochwasserdemenz mittlerweile.
Ja, genau, das meine ich. Und das wird nicht, dass wir dann in eine Corona-Demenz reinkommen, wenn wir jetzt dann Herdenimmunität haben und dann ist es nicht mehr auf der politischen Agenda, weil wir ja dann Bundestagswahl haben, da ist vielleicht andere Themen wieder schon wieder. Also da müssen wir wahrscheinlich jetzt auch als Wasserwirtschaft schnell sein, wenn man das umsetzen will. Ich glaube mal, das
optimistische Annahme.
Ja, genau, das sehe ich auch so. Aber nochmal auf die Frage einzugehen, wie könnte denn dieser Informationsfluss aussehen? Also da haben sich die Fachleute auch schon ganz viel Gedanken darüber gemacht, weil natürlich sehen wir im Moment auch die Situation in den Gesundheitsämtern, die völlig an ihrer Kapazitätsgrenze arbeiten. Und wenn man die jetzt noch damit überfordert, dass sie irgendwelche Abwasserdaten aufnehmen müssen und bewerten müssen, dann wird das System wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber es gibt schon Ansätze, wenn die Gesundheitsämter mit SORMAS arbeiten. Also das ist ja eine Software zur Erfassung von Falldaten und zur Nachverfolgung von Infektionsketten. Und diese Software erlaubt es, dass man da eine Schnittstelle programmiert, wo automatisch von den Laboren, die Analytik betreiben, die Daten eingepflegt werden können und dann auch schon auf einem Dashboard erscheinen, quasi mundgerecht aufgearbeitet, schon mit einem Ampelsystem, was dem den Zuständigen im Gesundheitsamt sofort sagt, bei Rot, oh, hier muss ich handeln, hier ist gerade Gefahr im Verzug. Oder bei Grün, alles ist im grünen Bereich hier, muss ich mir keine Gedanken darüber machen, dass also diese Frage der Daten, der ganze Umgang mit den Daten würde dann wegfallen. Die würden quasi das direkt auf das Dashboard eingespielt bekommen, würden eine schöne Kurve sehen, wie gesagt, mit dem Ampelsystem, die also keinen mehr überfordern würde hinsichtlich der Bewertung der Daten. Das wäre quasi so eine Art geräuschlose Bereitstellung. Und das ist halt das, was wir halt gerade auch versuchen zu kommunizieren Richtung Ministerien und Behörden, dass diese Sorge, die Gesundheitsämter zu überfordern, dass die eigentlich ganz leicht ausgeräumt werden kann. Und so würde dann das Abwassermonitoring eine wertvolle Zusatzinformation zu der herkömmlichen Epidemiologie bieten. Und da, das denke ich, diesen Nutzen, den sollten wir auf keinen Fall außer Acht lassen, zumal es eben auch immer diesen zeitlichen Vorlauf gibt und man frühzeitig die Möglichkeit hat zu handeln und Maßnahmen zu ergreifen.
Und man muss das Rad ja nicht neu erfinden. Andere Länder, wie beispielsweise die Niederlande, zeigen ja bereits, es gibt diese Dashboards. Also man kann das im Prinzip übernehmen.
Ja, die Dashboards und dann halt eben, also ganz wichtig fand ich und überzeugend, diese Ankopplung an SORMAS. Und 50% der Gesundheitsämter haben bereits SORMAS. Ob die jetzt auch alle damit arbeiten, weiß ich nicht genau, aber sie haben es im Zugriff. Und das wäre halt ein wichtiger Schritt, dass man da auch ansetzt. Und so wäre jetzt auch unsere Strategie, dass man erstmal schaut, welche Gesundheitsämter sind denn eigentlich geeignet? Welche erfüllen die Voraussetzungen? Wer also noch mit Faxgeräten und Papier arbeitet, den brauchen wir damit gar nicht.
Oh, wenn ich das höre, dann ist ja gar keins geeignet. Meine Schwägerin ist, meine Nichte arbeitet im Gesundheitsamt hier in Stuttgart. Oh Mann, das durfte ich jetzt gar nicht sagen. Das müssen wir schneiden. Oder auch nicht. Nein.
Es gibt schon viele, die wären geeignet, weil Einzelne, mit denen wir in den Projekten zusammengearbeitet haben, da funktioniert es ja auch schon gut. Also man muss sie halt nur im ersten Schritt sich auf diese Gesundheitsämter fokussieren und nicht gleich alle damit überfallen. Also das Problem, was ich immer sehe beim BMG, ist, dass sie so schwarz oder weiß denken. Wir haben jetzt diese EU-Empfehlungen, da müssen wir es ja für alle machen, ab 150.000. Aber die können das ja gar nicht alle, also machen wir es lieber gar nicht. Man müsste halt sich genau anschauen, welche können das denn schon und sich auf die fokussieren und dann versuchen, dass das dann halt so einen Streueffekt bekommt, dass das dann weiter ausstrahlt auf andere Ämter, dieses Positivbeispiel. Und Und dann bin ich auch überzeugt, dass das dann funktionieren könnte.
Ja, ich habe noch eine Frage. Wir haben jetzt davon gesprochen, andere Länder machen das bereits. Ich weiß noch, vor ungefähr einem Jahr, wir haben ja vorhin kurz darüber gesprochen, stand das bereits in der Zeitschrift, in der KA. Und dass es möglich ist, ne, über Abwasserproben, ich sag mal, die Viren zu erkennen. Warum hat man es nicht geschafft? Also warum sind wir jetzt über ein Jahr ins Lande gezogen und warum hat man es nicht geschafft, das zu implementieren? Und wir haben ja auch gerade in Folge 30 zum Beispiel mit Herrn Heidebrecht darüber gesprochen, dass wir in Deutschland sehr gut aufgestellt sind in der Wasserwirtschaft, mit Formalitäten, mit Merkblättern, Regelblättern. Warum haben wir es nicht geschafft, auch mit unserem politischen Zugang dort mehr Druck zu erzeugen, dass wir das über diese Möglichkeit zeigen können?
Ja, also ich denke mal, vor einem Jahr, da war das erstmal eine Information, dass das möglich ist, aber es gab noch ganz viele Probleme zu bewältigen. Abwasser ist eine sehr schwierige Matrix und wenn man eine Abwasserprobe mit PCR analysiert, dann wird man auf viele Probleme stoßen, die man erstmal lösen muss, um dann auch valide Ergebnisse zu haben. Also der Nachweis, ja, man sieht es, alleine das ist relativ schnell gemacht, diese Aussage. Aber das dann auch reproduzieren zu können und auch diese Trends auch reproduzieren zu können, das hat schon auch noch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Also es gab am Anfang schon viele Probleme in der Matrix zu messen, weil man muss sich vorstellen, Abwasser enthält ganz viele Organismen, die alle Erbsubstanz haben und man muss das irgendwie selektiert kriegen und mit entsprechenden Zielgenen arbeiten, um dann die Corona-spezifische RNA zu identifizieren. Und Abwasser enthält aber auch viele Inhibitoren, die dann halt eine PCR-Analytik wieder erschweren. Und da gab es halt methodisch schon einiges, was noch getan werden musste. Und die Projekte sind dann halt an den Start gegangen, relativ schnell und auch zu überwiegendem Anteil eigenfinanziert. Es gab bei den wenigsten Projekten Fördermittel. Bis jetzt sind es auch relativ wenig Projekte, die tatsächlich auch staatliche oder europäische Förderung erhalten. Die meisten arbeiten immer noch aus eigener Motivation und aus eigener Tasche.
Was eigentlich?
Wir haben halt auch frühzeitig mit den politischen Stellen und den Behörden kommuniziert, aber in der Phase, in den Hochphasen der Pandemie, gab es einfach auch andere Schwerpunkte, muss man auch sehen. Und insofern, also jedes System braucht halt erstmal so seine Entwicklungsphase, ne? Das ist klar, aber am Anfang wurde auch viel davon gesprochen, ja, wir müssen das ja auch alles standardisieren, jeder muss halt mit den gleichen Methoden arbeiten, damit die Ergebnisse auch vergleichbar sind. Mittlerweile gehen wir da ja auch mehr und mehr von ab und sagen, wenn wir valide Trendaussagen treffen können, dann kann im Prinzip auch jeder mit seinen eigenen Methoden arbeiten. Es geht nicht unbedingt darum, dass die absoluten Werte gleich sind. Nur ein Beispiel dazu. Wir haben jetzt gerade in dem Coromoni-Projekt einen Ringversuch gemacht mit 12 beteiligten Laboren. Und alle haben die gleichen Abwasserproben mit unterschiedlichen RNA-Konzentrationen gemessen. Und da haben wir sehr schön sehen können, dass alle den gleichen Trend nachweisen konnten, die absoluten Werte sogar auch größenordnungsmäßig relativ übereinstimmten, von ein, zwei Ausreißern mal abgesehen. Und das bestätigt uns auch in der Aussage, dass eine komplette Standardisierung gar nicht unbedingt möglich ist, sondern nötig ist. Aber es gibt schon einzelne Dinge, die man im Aufbereitungsprozess mit relativ wenig Aufwand angleichen könnte, um die Qualitätsstandards noch zu erhöhen. Also das sind halt Punkte, das waren Dinge, die wussten wir halt am Anfang alle noch nicht. Insofern sind wir da jetzt nach einem Jahr auch schon ein ganzes Stück weiter und sagen also jetzt auch eindeutig, jetzt ist die Praxisreife da.
So, ich würde es mal als Pressesprecher auch so auf den Punkt bringen. Es gibt ja von Helmut Schmidt dieses berühmte Zitat damals zur Frage der Wirtschaftsankurbelung durch niedrige Zinssätze. Und darauf sagte er relativ plakativ, man kann die Pferde nur zur Tränke führen, saufen müssen sie alleine. Und wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und jetzt ist die Politik am Zug.
Ja, Ich finde das gut, dass Sie Helmut Schmidt zitieren. Der hat ja noch ein paar andere gute Zitate gebracht. Ne? Mit Terroristen verhandle ich nicht. Wenn ich Visionen habe, gehe ich zum Arzt und so weiter. Finde ich einen tollen Politiker damals. Aber ich wollte mal kurz am Ende vielleicht noch das zusammenfassen, was wir heute so gehört haben. Sie können mich ja dann korrigieren, wenn ich was falsch habe. Aber ich sag mal, dieses Coromoni-Projekt, ne? So heißt es ja, Corona-Monitoring ist schneller, 10 Tage früher, regional genauer, also ich bin auf Kläranlageneinzugsebene mindestens und nicht auf Landkreisebene, wie die Gesundheitsämter arbeiten. Dann bin ich detaillierter, weil ich Mutanten erkenne. Ich bin günstiger, weil ich die ganzen Schnelltests und vielleicht nicht mehr so brauche, wie ich sie vielleicht vorher gebraucht hätte. Und dadurch werden wir alle freier, weil wir weniger Lockdown brauchen oder gezielter Lockdown machen. Wir sind gesünder, weil wir natürlich schneller erkennen. Wir sind zukunftsfähig, weil wir andere Viren erkennen. Und wir sind anwendbarer, weil es usable richtig gut wird. Wir haben ja jetzt ein Jahr dran geforscht und das wird jetzt alles in die dann demnächst hoffentlich mal in den Standard kommen, dass es auch dann jeder nutzen kann. Also für mich heißt das machen, würde ich jetzt sagen. Also ich finde das toll, dass wir sowas machen oder die Wasserwirtschaft, ich sage jetzt wir als DWA, ich bin ja auch DWA-Mitglied und ich finde es toll, dass wir da arbeiten dran an sowas. Und ja, danke dafür, Frau Thaler und Herr Bröker, ne, dass Sie sich um sowas kümmern. Und dass wir da alle profitieren nachher von. Ich hoffe, dass wir keine Corona-Demenz bekommen.
Ja, das hoffe ich auch. Also ich muss auch sagen, ich mache das aus voller Überzeugung und würde auch alles dafür tun, dass es auch Anerkennung findet, weil das ist halt einfach auch ein tolles Gefühl, so einen Beitrag zur Pandemiebewältigung leisten zu können.
Ja.
Schönes Schlusswort.
Ja, Schlusswort schon. Ich würde trotzdem gerne noch mal ein paar allgemeine Fragen stellen. Weil wir haben ja jetzt die Chance, hier den Pressesprecher der DWA und die Kollegin für die Wissenschaft bei der DWA zu machen. Ich würde gerne am Ende nochmal ein, zwei allgemeinere Fragen stellen. Und zwar, was forschen wir aktuell noch? Wären vielleicht die für an Frau Thaler die Frage und vielleicht an Herrn Bröker danach die Frage, was ist aus DWA-Sicht denn sonst noch so für aktuelle Themen sind, die vielleicht hier unsere Hörer mal interessieren könnten? Pressesprecher. Sie haben ja gesagt, 50% ist Corona. Was sind vielleicht die anderen 50%?
Ich kann da viel zu sagen, aber ich glaube, von der Reihenfolge sollte erst Sabine Thaler jetzt gleich zur Forschung was sagen.
Genau. Vielleicht kurz. Ja gut, wenn Sie mich fragen, was forschen wir noch, meinen Sie damit konkret die Projekte, an denen die DWA noch beteiligt ist im Moment oder generell, wo in Deutschland geforscht wird?
Ich würde jetzt aus Ihrem Bereich, was aktuell sonst noch interessant ist außer Corona, oder sagen Sie, wir sind aktuell 100% mit Corona beschäftigt oder ja, das wäre vielleicht noch mal so einen Abriss geben, was kann man bei Ihnen vielleicht, wenn man Sie kontaktiert, sonst noch so mit Ihnen besprechen? Unsere Zuhörer sind ja vielleicht da interessiert. Einfach Sie als Person, was Sie da sonst machen.
Ja, also grundsätzlich können Sie alles mit mir besprechen, aber was wir jetzt noch konkret an Projekten haben, jetzt, wo ich also speziell auch dran arbeite, ist ein Projekt zur Digitalisierung in der Wasserwirtschaft. Wir haben ein Projekt, bei dem wir eine Datenbrille, die HoloLens 2, einsetzen auf Kläranlagen, um quasi aus der Ferne Mitarbeiter anzuleiten. Also das können Anwendungsbeispiele sein. Man hat eine Kläranlage und es gibt eine bestimmte Anzahl an Pumpwerken außerhalb der Kläranlage gelegen, die regelmäßig gewartet und gewartet werden müssen, aber auch Störungen behoben werden müssen. Und da schickt man dann einen Mitarbeiter hin, der vielleicht dann auch Rückfragen hat und dann kann er mit seinem Vorgesetzten, mit dem Abwassermeister kommunizieren über diese Datenbrille. Der Mitarbeiter trägt die Datenbrille, der Abwassermeister ruft ihn auf der Datenbrille an und kann dann live Anweisungen geben in entweder Audioanweisungen oder in Form von Hologrammen oder halt auch live per Zeigerfunktion sagen, jetzt betätige mal dieses Ventil oder jenes Ventil oder drücke diesen oder jenen Knopf und der Mitarbeiter sieht das dann in Form von einer, also es ist im Prinzip Augmented Reality, er sieht die Pumpe und sieht dann die virtuellen Informationen eingeblendet, auch Schaltpläne kann man einblenden, das ist jetzt ein Anwendungsbeispiel. Also da haben wir im Moment ein Projekt, was auch BMBF finanziert ist und haben jetzt also auch diesen Monat den ersten Praxistest auf einer der beteiligten assoziierten Kläranlagen. Das musste alles Corona-bedingt ein bisschen verschoben werden, weil wir nicht auf die Anlagen durften. Aus Infektionsschutzgründen. Und jetzt dürfen wir mit tagesaktuellem Selbsttest auf die Anlage und dürfen da diesen Praxistest machen und arbeiten dann verschiedene Anwendungsszenarien dieser Datenbrille ab. Und mit der Brille kann man die diese Tätigkeiten auch direkt aus der Sicht des Mitarbeiters, der die Brille trägt, abfilmen. Das heißt, man erhält dadurch auch noch Lehrfilme, die man dann nachher einsetzen kann. Ja, das ist also eines der Projekte. Und in der Vergangenheit hatten wir eine Vielzahl von Projekten zu Themen, die auch immer noch forschungsmäßig brandaktuell sind. Wasserextremereignisse, anthropogene Spurenstoffe, antibiotikaresistente Bakterien, Starkregen, also eine ganze Palette von Themen, die eigentlich auch nach wie vor aktuell sind.
Also Sie hören als Zuhörer vielleicht, da ist einiges, was wir forschen als DWA. Also wer da Interesse hat, die E-Mail-Adresse oder die Kontaktdaten von Frau Thaler werden wir bestimmt auch angeben, sich mal in 3D. Darf man sagen, welche Kläranlage das ist, wo das gemacht wird?
Die Kläranlagen, wo wir jetzt die HoloLens einsetzen, sind die Kläranlagen Bonn und Hennef.
Bonn und Hennef, okay. Also in NRW ist
das. Also wir haben eine mittelgroße und eine kleinere Kläranlage ausgewählt, weil man stößt auf ganz unterschiedliche Grenzen an diesen Kläranlagen. Teilweise ist es schon, dass kein WLAN auf der Anlage verfügbar ist.
Also wenn euch das interessiert, ich weiß ja, auf dem DWA-Dialog war das auch mal, da habe ich auch mal diese Brille aufgehabt. Das ist ganz schön crazy, finde ich. Aber auch da kann man sich mal informieren bei Frau.
Das war wahrscheinlich die Oculus Go, ne? Die
Sie ja, da das aufhatten. Kann schon sein, ja. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube schon. Also es ist schwierig,
dann virtuell
zu drehen und so weiter, aber bin ich gespannt, wenn das wirklich geht. Da ist bestimmt noch ganz andere Anwendungsfälle für. Ne?
Ja.
So. Von daher, danke, Frau Thaler. Also wer
interessiert,
findet Sie ja auf der DWA-Webseite, oder auch sonst.
Genau. Mhm. Genau.
Ja, Herr Bröker, ansonsten an Sie nochmal die Frage vielleicht zum Abschluss. Was ist vielleicht aus Pressesprechersicht der DWA an unsere Zuhörer noch interessant, wo Sie sagen, was für Themen, wo man sich noch informieren sollte oder was kommen sonst für Anfragen an uns? Das würde mich mal interessieren oder an die DWA.
Man könnte meinen, diese Frage wäre abgesprochen gewesen.
War sie aber nicht.
Weil wir gerade Montag ja unser DWA-Politikmemorandum an die umweltpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktionen übergeben haben. Und das Politikmemorandum ist ja quasi die Zusammenfassung der aktuellen Themen, auf die wir großen Wert legen. Und da gibt es eigentlich zwei große Themenbereiche. Das eine ist Klimawandel, Klimaanpassung und das andere ist kommunale Abwasserbehandlung. Mhm. Im ganzen Aspekt Klimawandel, Klimaanpassung gibt es diese beiden Hauptbereiche, wassersensible oder noch korrekter wasserbewusste Stadtentwicklung. Das heißt wirklich, die Städte so umzubauen, dass sie sowohl für Starkregen gewappnet sind, aber auch für lange Trockenperioden und Hitzephasen. Also ich finde immer dieses Beispiel, in Innenstädten wie Köln ist es im Sommer abends 10 Grad wärmer als im Umland. Und eine gute Möglichkeit, die Städte runterzukühlen, ist halt die Verdunstungskühlung. Und deswegen halt die Schaffung von Wasserflächen, der Zurückhalt von Wasser, das ist der zentrale Baustein für die Klimaanpassung. Und da gibt es auch ein neues Positionspapier von uns für, da arbeiten wir dran. Problem ist da wirklich, in den Städten alle mitzunehmen. Die Wasserwirtschaft weiß, wie es geht, aber Raumplaner, Verkehrsplaner, Stadtplaner, die müssen quasi von der Phase 0, von der ersten Planungsphase an mit ins Boot genommen werden und daran arbeiten wir. Das zweite Klimawandel ist, was man in den letzten Jahren ja deutlich gesehen hat, das wasserreiche Deutschland kommt zumindest regional und temporär zu Wassermangel. Und das führt zu ganz konkreten Nutzungskonflikten. Das hat wirklich die Frage ist, Trinkwasser hat Vorrang, wobei wirklich Vorrang auf Trinkwasser und hygienischen Bereich. Autowaschen, Poolfüllen zählen wir nicht dazu. Und danach kommen halt Industrie, Landwirtschaft, aber auch Energiewirtschaft und vor allem auch ökologisch intakte Gewässer. Und das muss in Einklang gebracht werden. Das geht durch ein intelligentes Wassermanagement, aber auch durch klare bundesweite Regeln, die dann lokal ausgelegt werden müssen. Da wird ja im Juni die nationale Wasserstrategie bekannt gegeben und das wird ein großes Thema sein. Das sind so diese Themenkomplexe zu Klimawandel. Das andere ist Abwasserbehandlung. Es läuft ja gerade die Überarbeitung, die Revision der Kommunalabwasserrichtlinie. Wichtiger Punkt dabei wird das Thema Spurenstoffe sein, also Arzneimittelrückstände. Die Frage ist halt, inwieweit sollen die von den Kläranlagen zurückgehalten werden? Unsere Position an Hotspots ja, aber nicht flächendeckend. Und dann ganz wichtig, die Einführung einer erweiterten Herstellerverantwortung, um auch wirklich die Hersteller dieser Stoffe mit ins Boot zu nehmen. Zum einen finanziell und zum anderen auch, dass sie einen Anreiz haben, die Stoffe so zu designen, dass sie halt möglichst wenig umweltbelastend sind. Das ist eine große Baustelle und auch die Problematik, Umgang mit Niederschlagswasser, Trennsystem, Mischkanalisation. Es hat beides ökologische Vorteile und es muss dann einfach vor Ort entschieden werden, welches System vor Ort das Beste ist. Und auch da brauchen wir eigentlich ein Bewertungssystem. Das sind so in aller Kürze, es gibt noch viel, viel mehr Themen, die wesentlichen Baustellen.
Okay, also auch Sie findet man unter unserem Podcast und auf der Webseite der DWA, falls man mal dazu mit Ihnen sprechen will. Daniel, hast du noch irgendwie was du fragen wolltest?
Eigentlich habe ich keine große Frage. Eine Frage habe ich mal noch an Herrn Brücke. Und zwar, wie ist das eigentlich? Sie haben vorhin gesprochen, okay, jetzt kommt der Spiegel und hat eine Anfrage bezüglich Corona im Abwasser. Welche großen Zeitschriften kamen schon auf die DWA zu, um Artikel zu veröffentlichen oder beziehungsweise sie zu interviewen?
Alle, aber nicht häufig genug. Also okay. Wir haben regelmäßig schon Kontakt mit den Großen, aber es ist nach wie vor dieses andere Satz, um die SPD-Politiker zu zitieren, von Herrn Wowereit, Abwasser ist nicht sexy. Es läuft und deswegen wird das nicht wahrgenommen. Wir stehen nur in der Presse drin, wenn es irgendwo Probleme gibt oder wenn die Gebühren gesteigert werden. Unsere normale, sehr, sehr, sehr gute Leistung wird nicht wahrgenommen. Aber wir arbeiten daran und in dem Sinne, schöner Abschluss, war Corona ein Geschenk. Wir waren noch nie so in den Medien, wie mit unseren Möglichkeiten halt zur Pandemiebekämpfung über den Abwasserpfad beizutragen.
Gutes Schlusswort.
Hoffen wir, dass es weiterhin so bleibt, dass wir in der Presse sind mit guten...
Aber nicht mit dem Thema, bitte.
Mit positiven, guten Nachrichten, ne? Und ja.
Und dann sehen wir Sie bald auch bei Markus Lanz. Also von daher, vielen Dank an Frau Thaler, vielen Dank, Herr Bröker. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Ja, Pantarei, das Wasser fließt immer bergab, Leute, ne? Also,
bis dahin. Euch.